Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
3 Stunden kotzen. 3 Stunden am Stück. Bis die Galle raus ist, dann nichts mehr da ist und man dann nur noch trocken wirkt. Währenddessen peitscht der Wind ins Gesicht und die Gischt. Und das Meer sieht man immer wieder näher kommen und sich wieder wegbewegen. Wieder näher kommen und diese fiesen Wellen von der Seite. Das Boot in Schieflage. 3 Stunden. Das war echt schlimm. Die Menschen, die wir heute in der 100 kennenlernen werden, würden wahrscheinlich nur müde lächeln über meine kleine Kotz-Story da. Es sind Menschen, die Wochen auf dem Meer waren, sogar Jahre. Und wenn sie gekotzt haben, bestimmt nicht nur läppische 3 Stunden. Auf hoher See heißt die 100 heute. Wolfgang Schiller, der Redakteur der 100, ist bei mir im Studio. Wie sieht's aus mit dir und dem Segeln?
Ich bin kein Segler. Ich war mal Segelflieger, aber auf dem Wasser...
Da würde ich auch kotzen wahrscheinlich.
Hat's mich nie so richtig gehalten, obwohl wir mit dem Simsee und dem Chiemsee in Bayern ja tolle kleine Gewässer hatten, wo man segeln kann. Ich bin halt auch eher in der Schlauchbootklasse aufgewachsen und wir durften dann ab und zu mal auf ein Segelboot drauf, aber irgendwann, als ich es mir leisten hätte können, hat es mich nicht mehr so interessiert.
Mhm. Ja, ich habe ja lustigerweise, als die Wellen dann wieder weg waren und ich aufgehört habe mit dem Kotzen, habe ich beschlossen, ich muss einen Segelschein machen. Ganz, ganz verrückte Sache. Aber so war es, habe ich leider bis heute nicht geschafft, den Segelschein. Aber ich habe es mir immer noch hinter die Ohren geschrieben.
Aber du warst schon häufiger unterwegs auf dem Boot.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber nie so als derjenige, der den Schein hatte, sondern immer als jemand, der mitgesegelt ist. Wir haben 3 Geschichten heute. Die erste Geschichte, ja, ist von einem Aussteigertypen.
Ja, das ist Holger Sander, der vor Australien in einen schweren Sturm geraten ist. Und als er dachte, alles ist vorbei, da ist die Scheiße jetzt richtig losgegangen.
Ich habe dann noch mit einer echten Segellegende gesprochen. 4-facher Weltumsegler Wilfried Erdmann. Der erzählt uns, wie er mit gerade mal 26 Jahren ohne Segelschein und ohne richtig Ahnung in See gestochen ist, um als erster Deutscher alleine die Welt zu umsegeln.
Und dann erzählt man noch die Geschichte von Jenny Böken, einer Offiziersanwärterin auf der Gorch Fock, die 2008 unter bis heute nicht geklärten Umständen über Bord gegangen ist. Und die Geschichte ist wirklich mysteriös. Almut Knicke erzählt sie uns.
Das ist die 100 heute. Der Süßwassermatrose am Mikrofon, Paulus Müller. Ahoi.
Die Radio Wissen.
Da ist diese große Bewunderung, diese Neugierde. Wenn ich so Aussteigertypen kennenlerne, Leute, die nicht mehr mitmachen. Einfach aussteigen aus der fremdbestimmten Welt, das ganze Arbeiten, um zu konsumieren, um zu arbeiten. Die lassen das einfach sein. Und da ist dann auch immer so ein Fünkchen Neid bei mir. Irgendwie so eine Sehnsucht, frei zu sein. Aussteigen eben. Holger Sander ist erst gar nicht eingestiegen. Sein Leben war lange das Skaten. Er hat in einem Wohnwagen gewohnt, direkt neben der Skatehalle. Dann hat er noch Kunst aus Schrott gemacht und solche Dinge. Er hat anderen geholfen mit dem Skaten, hatte viele Bewunderer, viele Freunde. Und dann hat er das Segeln kennengelernt. Noch mehr Freiheit. Die große Freiheit, sogar draußen auf dem Meer. Irgendwann kam dann das Angebot, einen Katamaran in den Südpazifik zu überführen. Holger hat sofort zugesagt. Aber da wusste er nicht, dass dieser Turn für lange Zeit sein letzter sein wird. Dass sich plötzlich der Wind dreht in Holgers Leben und die grenzenlose Freiheit zum Gegenteil wird. Stefan Beuting erzählt die Geschichte.
Anfang Oktober 2010. Pazifik. Irgendwo zwischen Neukaledonien und der Ostküste Australiens. 2 Männer. Ein Costa Ricaner und ein Deutscher. Auf einem Katamaran. Und ein Sturm.
Es war halt sehr heftig am Wehen und haushohe Wellen. Und dann wurde halt ordentlich durchgeschüttelt für ein paar Tage. Und dann hat sich das Wetter wieder beruhigt.
Holger und Gilberto sollen die Edelweiß im Auftrag ihres Eigners von Panama in den Südpazifik überführen. Nach 3 Tagen Sturm haben alle ganz schön was abgekriegt.
Yeah, the boat which they were on, the Edelweiss, was badly damaged.
Die Motoren ausgefallen.
Yeah, both engines had failed. A lot of the rigging was broken. The boat wasn't in danger of sinking.
Die beiden haben während des Sturms die ganze Zeit kein Auge zugetan. Holger hat seine Brille verloren und unter den dreckigen Kontaktlinsen haben sich seine Augen entzündet. Nach 2 langen Tagen kommt endlich ein Schiff.
Also ja, am Horizont erschien ein größeres Boot, also schon ein Schiff, ne? Und das war halt auf direktem Kurs und damit ich da damit es uns nicht über den Haufen fährt, habe ich die halt angefunkt.
Pazifik. Irgendwo zwischen Neukaledonien und der Ostküste Australiens. Zwei Männer, ein Kostarikaner und ein Deutscher, auf einem Katamaran. Dort, wo so viel Platz ist und so viel Dauer. Dort sind zwei Männer einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort.
Holger ist ein verantwortungsbewusster, warmherziger, netter und umgänglicher Mensch, zu dem wir als Teenager aufschauten und zu dem ich als Erwachsene immer noch aufschaue. Seine Überzeugung, gesund und ausgewogen zu leben, seine Hingabe zum Skaten, seine Abenteuerlust und sein unerschütterlicher Glaube an das Gute im Menschen machen ihn einzigartig. Janine Schneider, 19. August, 8.35 Uhr.
Bei dem, der da gerade Guten Morgen sagt, bei dem ist es gerade 3 Uhr mittags. Guten Morgen sagt er nur, weil es alles schon so eingeübt ist. Er, Holger Sander, ist in Brisbane. Und seine große Schwester, Susanne Wehrmann, die ist in Bergisch Gladbach. Entfernung, Luftlinie, 16.000 Kilometer. Zeitunterschied 8 Stunden. Ich denke ständig, bloß keine Zeit vertrödeln. Das Telefonat aus der Haftanstalt ist nämlich begrenzt. Wir haben ab jetzt noch genau 8 Minuten und 30 Sekunden.
Du hörst dich ganz gut an. Wie geht es dir?
Oh, mir geht's immer gut.
Wirklich?
Ja, klar.
Ich bin überrascht.
Holger sitzt in Brisbane, im Arthur Gorey Correctional Center. Er, der Skater, den sie Beule nennen, der damals für Titus Dittmann Shows gefahren ist und viel gesurft ist und dann das Segeln entdeckt hat und ein Katamaran in den Südpazifik überführen wollte. Und der dann aufgegriffen und angeklagt wurde. Nach mehr als 4,5 Jahren Untersuchungshaft ist Beule nun von einem australischen Gericht rechtskräftig verurteilt. Das Vergehen? Unerlaubte Einfuhr von Drogen. Als das Schiff, mit dem Holger kurz zuvor gefunkt hatte, an der Edelweiß anlegt, kommen bewaffnete Polizisten an Bord. Sie durchsuchen die Edelweiß, sie finden aber nichts. Holger und Gilberto müssen dennoch ihren Katamaran verlassen und an Bord des Zollschiffs gehen. Holger erinnert sich.
Kaum auf dem Schiff der Zollbehörden angekommen, wurden wir direkt in Zellen gesperrt. Dabei handelte es sich um große Räume mit Metallwänden, vergleichbar mit einem Schiffscontainer, in den einfach ein Doppelbett gestellt wurde. Leider ohne Matratzen, nur kaltes Metall. Ich hoffte, ein wenig schlafen zu können, was sich allerdings aufgrund der Kälte als unmöglich herausstellte. Zwar hatte man uns auch eine dünne Schlafunterlage und eine kleine Decke gegeben, aber ich fror trotzdem erbärmlich. Die Fahrt nach Brisbane dauerte 2 Tage und war geprägt von den hämmernden Lauten der Maschinen und dem rund um die Uhr eingeschalteten grellen Licht.
So hat es Holger für das Vice Magazine aufgeschrieben. Was er und Gilberto zu diesem Zeitpunkt nicht begreifen, sie sollen etwas mit einem gigantischen Kokainfund zu tun haben. 460 Kilogramm. Das Kokain soll von Holgers Boot aus auf ein anderes geladen worden sein. Deswegen sitzt Holger wenig später in Untersuchungshaft. Deswegen wird er angeklagt und verurteilt. Und deswegen gibt es seit beinahe 5 Jahren jeden Samstag dieses Ritual. Er mittags in Brisbane, Susanne morgens in Bergisch Gladbach.
Wie empfindest du eigentlich die Vorwürfe von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen dich?
Ja gut, das geht da seinen Lauf nach. Ne? Die dürfen halt jeden beschuldigen, wie bei uns auch. Ne? Und dann muss man halt eben beweisen, oder die müssen beweisen, dass es auch richtig ist. Ne? Also die 12 Geschworenen waren davon überzeugt, mit dem Material, was die Staatsanwaltschaft uns da vorgeboten hat, dass das ausreichend sei. Wir waren halt nicht in der Lage, das anders denen weiß zu machen. Ne?
Eine Frage, eine Antwort, 51 Sekunden. Wenn man pro Woche 8 Minuten und 30 Sekunden telefonieren darf mit den Menschen, die man liebt, wie wertvoll sind dann 51 Sekunden? Dabei ist Holger viel ruhiger als ich.
Ja gut, ich meine, er ist schon so viele Jahre im Gefängnis und alles wird zu einem Brei eher. Ne? Und es ist halt hauptsächlich, dass die Familie halt eben noch mehr leidet, als ich das tue, denke ich mir manchmal. Ne? Ich glaube, das ist eher das Schwierigste. Ne?
Das Segeln und dann die Festnahme. Vom Sturm direkt in den Knast. 5 Jahre und die feste Überzeugung, unschuldig zu sein. 460 Kilogramm Kokain, aber keine Spuren auf seinem Boot. Nichts, aber auch gar nichts passt hier zusammen.
In den 1980ern bin ich mit Holger geskatet. Er war einer der nettesten, höflichsten und vertrauenswürdigsten Personen, die ich jemals getroffen habe. Ständig hat er sich Zeit genommen für Jüngere, die zum Skatepark kamen und sie vor den Älteren beschützt. Holger ist eine treue Seele und hat ein großes Herz. Bitte zeigen Sie Milde in seinem Fall. Dankeschön. Ricky Mujikabis, 15. August um 4.51 Uhr.
Beule ist viel rumgekommen. Er hat eine Menge Leute getroffen in seinem Leben. Viele von denen, wie Janine und Ricky, die hat er tief beeindruckt und manche inspiriert. Das schreiben die Leute in kleinen Charakterzeugnissen an das Gericht. Kurze Texte, die der Richterin zeigen sollen, hey, du hast den Falschen. Beule kann's nicht gewesen sein. Doch seine Mitangeklagten, bei denen das Kokain tatsächlich gefunden worden ist, die machen Mätzchen, die holen psychologische Gutachten ein und die verzögern den Prozess.
Holger war immer freundlich und friedliebend. Er brachte mir und anderen Skatern viele Tricks bei. Holger ist sehr sozial. Ich kann nicht glauben, was da passiert sein soll. Beule ist unschuldig. Dennis Cleanwood, 15. August, 13.16 Uhr.
Vor Gericht geht es streng nach Alphabet. Alpha, Golding und dann erst Sander. Weil die Beschäftigung mit Alpha und Golding so viel Aufmerksamkeit bindet, bleibt für Holger Sander nicht mehr so viel Zeit. Die Charakterzeugnisse fallen leider zeitlich hinten runter.
When I first heard about this, I was on a business trip. I was in Detroit, you know, and I heard about what had happened to him. And I'm thinking, oh, did he do this? Did he not do this? What happened? This, that, whatever.
Das ist Jason Shreves. Kennen tun sich die beiden noch aus alten Kölner Skaterzeiten. Jason war in Australien, als das damals mit Holger losging. Für ihn war es ein Grund, längerfristig dort zu bleiben. Allerdings sagte er damals noch, um Holger hier mal eben rauszuhelfen. Jason telefoniert ein paar Mal mit Holgers Anwalt und bekommt da schon so ein merkwürdiges Gefühl.
And it was very clear that first of all the lawyer never would visit him. So he had no way of knowing what's happening in his own case.
Ich treffe Jason in Köln, ihn und andere, die sich um Holger kümmern. Die Mitglieder des Vereins Free Beule e.V. Die Sitzung ist am Tisch im Hinterraum einer Kneipe, direkt an der Kegelbahn. Draußen gießt es in Strömen, zumindest 8 sind gekommen. Und Jason erzählt vom Anfang, wie schlecht Holgers Ausgangslage damals war.
He's not Australian. He doesn't have family and friends in Australia that can help him with that, like maybe some other people might. He doesn't come from a background with lots of wealth, where he can pay to have a good lawyer, one that he wants, one that he knows will do what he needs to be done, one that he can trust. So with all these unknowns happening, it's very easy to see how helpless you feel, you know?
Jason geht zu einer Anhörung in den Gerichtssaal. Er will sich in Ruhe ein Bild von der Lage machen. Dem Anwalt sagt er erstmal nichts davon.
So I went to the courtroom for that day and I saw his lawyer not even remember that he was representing Holger. You know? And so at this point I'm thinking something has to change. You know, this is unbelievable.
In den nächsten Wochen und Monaten besucht Jason seinen Freund Beule immer wieder im Gefängnis. Er organisiert die Hilfe von außen, treibt ein neues Legal Team auf. Er geht zu den Anhörungen, liest Akten und macht sich Notizen. Jason hat in den 5 Jahren viele Widersprüche entdeckt. Alles zusammengenommen wirkt es völlig unmöglich, dass Holger Beule Sander das Ding gedreht haben soll. Immerhin einen der größten Kokainschmuggel Australiens, im Wert von etwa 160 Millionen Dollar. Wie kann die Jury das nur glauben? Jasons Vermutung? Der Staatsanwalt, der Prosecutor, den er respektvoll als Brilliant bezeichnet. Der sei sehr gut darin, aus diesem Haufen Annahmen eine überzeugende Geschichte zu stricken.
And you know what the prosecutor does is weave a very intricate story that sounds very believable and you stand back and then you start to see how the puzzle looks. But that doesn't mean that all the puzzle pieces are on the table. And that's the part to me that's a little bit missing.
Nein. Bei Holger und seinem Mitsegler wurde kein Kokain gefunden. Am Kokain wurden keine DNA-Spuren von den beiden gefunden. Ein Radarbild soll beweisen, dass sich die zwei Boote auf hoher See getroffen haben sollen. Doch das Bild hat eine so niedrige Qualität, es könnte auch etwas ganz anderes zeigen. Es gibt Aufzeichnungen von Satellitentelefonen, doch die tauchen erst 4,5 Jahre nach dem Zwischenfall im Prozess auf. Holger wurde außerhalb der 12-Meilen-Zone aufgegriffen. Das wäre eigentlich ein Fall für den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Ein Verfahrensfehler. Warum das Holger alles nicht hilft? Jason sagt, das liegt an der Konstellation des Ganzen. Der Alpha-Golding-Sander-Konstellation. Gilberto, sein Mitsegler auf der Edelweiß, hat seinen eigenen Prozess bekommen. Wenn in Australien jemand vor der Verhandlung sich oder andere belastet oder etwas zum Fall sagt, dann muss er einen separaten Prozess bekommen. Jedenfalls sitzt Sander mit Alpha und Golding auf der Anklagebank. Die beiden waren auf dem Boot, auf dem das Kokain gefunden worden ist. Alpha und Golding führen mit ihren Anwälten während des Prozesses das Gericht an der Nase herum, wollen den Prozess verzögern. Weil sie die Kaution im Millionenbereich bezahlt haben, erscheinen beide bei den Verhandlungen in Zivil. Holger Sander kommt in Sträflingskleidung. 98% aller Dinge und Details, die dort verhandelt werden, haben nichts mit Holger zu tun. Doch er sitzt bei jeder Anhörung direkt neben den beiden überführten Schmugglern.
It's not that there's one over here, one over here and one over here. It's the three guys, you know? And I think that is the reason they came to the conclusion they did. I think it was a little bit biased in that way.
Hätte das Auswärtige Amt Druck gemacht, darauf hingewiesen, dass die australischen Behörden nach geltendem Recht erst die Botschaft hätten informieren müssen, also Holger gar nicht hätten aufgreifen dürfen. Hätten sie sich dafür eingesetzt, das Verfahren vor den Internationalen Seegerichtshof nach Hamburg zu holen? Hätte das Gericht Holgers Fall nicht zusammen mit den zwei auf frischer Tat ertappten Dealern verhandelt, sondern separat? Beule wäre vielleicht nach ein paar Wochen wieder frei gewesen. Doch so sitzt er seit fast 5 Jahren im Gefängnis. Für etwas, was er, wie er sagt, nicht getan hat. Diese Ungerechtigkeit, die tut körperlich weh. Nur Holger, der sieht das mal wieder etwas anders.
Es sind ja sehr viele Menschen hier mit sehr großen Problemen. Also wenn jemand das auf seinem Gewissen hat, dass er einen anderen Menschen umgebracht hat, mein Gewissen ist in dem her nicht so belastet. Ne? Also da sehe ich hier ganz andere Menschen, die da sehr viel mehr leiden in dem Sinne.
Damals auf dem Schiff ist auch sein Hund Govi dabei. Als er festgenommen wird, nehmen sie ihm den Hund weg. Quarantänevorschriften. Später erfährt Holger, dass Govi noch am selben Tag eingeschläfert worden ist. Während der Haftzeit kriegt Holger Zahnprobleme. Es sind hartnäckige, großflächige Entzündungen. Medizinische Hilfe bekommt er lange Zeit nicht. Nach Jahren setzt sich die deutsche Botschaft dafür ein, dass Holger zu einem Arzt darf. Jason beschreibt den Zustand seiner Zähne als disgusting. Dem Anschein nach muss er starke Schmerzen haben. Aber seiner Schwester sagt er meistens, soweit, alles okay.
Verehrtes Gericht, Holger Sander für dieses Verbrechen zu verurteilen, ist nur möglich, wenn man ihn nicht kennt. Er hat immer einfach gelebt, hat nie nach viel Geld gestrebt. Das alles passt überhaupt nicht zu seinen Absichten und Zielen. Wir brauchen ihn zurück. Ihr, Hans Pobodek, Freitag, 14. August.
Holger hat sich im Gefängnis mit dem Buddhismus beschäftigt. Er sagt, das helfe ihm, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, geduldig einen Tag nach dem anderen anzugehen. Diese Ruhe hat aber nicht jeder. Beim Free-Boyle-Treffen spürt man das. Da ist Hilflosigkeit und Wut, weil so vieles einfach nicht zusammenpasst. Am Ende sind es zwei große Fragen. Warum hat sich das Auswärtige Amt nicht gekümmert? Jasons Vermutung? They have a bigger fish to fry. Die haben Wichtigeres zu tun. Kein Interesse an außenpolitischen Verstimmungen wegen eines vermeintlichen Drogendealers namens Beule. Ich schreibe dem Auswärtigen Amt und bitte um Stellungnahme. Ich will wissen, warum unsere Regierung Holger da hinten so hat im Regen stehen lassen. Antwort bekomme ich keine.
The Auswärtiges Amt looked at it and just stepped back and says, okay, well watch, it's a domestic issue. I don't know how arresting somebody in international waters is a domestic issue in Australia, but that's what they say.
Die zweite Frage, warum muss Holger Beule Sander mit den zwei überführten Drogendealern auf der Anklagebank sitzen, mit denen ihn nichts verbindet, außer ein paar Radaraufnahmen von Punkten auf dem Ozean, die Schiffe sein können, und ominösen Daten von Satellitentelefonen, die die Anklage präsentiert, allerdings ganze 4,5 Jahre, nachdem das alles passiert ist.
You know, these people don't know each other. They didn't know each other before they were put in prison together after they were arrested. You know, so you have two different boats, two different groups of people, but you put them into the same
courtroom.
Yeah. Why? Well, there is a reason why.
Jason hat eine Hypothese. Er glaubt, dabei geht es einzig und allein um das Strafmaß.
Because if you don't have a way to show that the drugs come from outside of Australia, then it's not importation. Then it's called possession of a commercial quantity of drugs. And it's a vastly different penalty.
Drogenbesitz, maximal 10 Jahre Gefängnis. Drogeneinfuhr, 30.
Verehrte Richterin, ich habe mir die anderen Posts durchgelesen. Ich war erstaunt, als ich merkte, wir schreiben ja alle genau das Gleiche über Holger. Ich kenne die anderen Leute nicht. Ich kann weder skaten noch surfen, geschweige denn segeln. Aber wir alle zusammen sind eine beachtliche Zahl von Leuten aus allen Ländern der Welt, die offensichtlich den gleichen Eindruck von ihm haben. New South Wales, USA, Spanien, Portugal, aus ganz Deutschland, Österreich. Vielleicht ist es einfach die Wahrheit. Er ist etwas Besonderes. Er verdient Ihre Gnade. Xenia Felgendreher, 18. August 2015.
Mir persönlich fällt es schwer, in der Sache mit Holger die nötige Distanz zu wahren. Nach allem, was ich lese, höre und sehe, glaube ich dabei an einen großen Irrtum. Holger ist verurteilt zu 30 Jahren. Frühester Antrag auf Strafverkürzung nach 16 Jahren. Abzüglich 5 Jahre Untersuchungshaft, das hieße, Holger wäre frühestmöglich 2026 frei. Doch Holger, seine Freunde, seine Schwester, Jason und das Legal Team, die werden durch die Instanzen gehen. Der Supreme Court wird prüfen, ob die rechtlichen Standards erfüllt worden sind, etwa, dass sie ihn in internationalen Gewässern aufgegriffen haben. Danach ginge es zum High Court. Dort würde dann noch einmal gefragt, ob Holger wirklich schuldig ist, im Sinne der Anklage. Und dann wäre vielleicht auch Platz für eine Beobachtung von Jason, die mich zumindest zum Grübeln gebracht hat. Ist Holger eigentlich so einer, dem du Dinge im Wert von 160 Millionen Dollar anvertrauen würdest?
That's not peanuts, you know, that's a significant amount of money. And if you're going to transport something that's worth this much across such distances, how are you going to do it? You know, with regards to Holger Sander, hiring Holger Sander to do this, I wouldn't let him drive my car across Cologne, let alone think about giving him something worth $160 million and expecting him to take it halfway around the world.
Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Mit ein bisschen Glück wäre Holger Sander zumindest das Gericht erspart geblieben, wenn er einfach nicht zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre. Er wäre an dieser ganzen Geschichte einfach vorbeigesegelt. Wish I was a mole in the ground. Wish I was a mole in the ground. Cause if I was a mole in the ground, I'd tear those mountains down. I wish I was a mole in the ground.
Aussteiger fährt ein. Und die Frage bleibt, zu Recht? Stefan Beuting hat die Geschichte von Holger Sander erzählt. Die Abenteurer von heute stürzen sich von Staumauern im Wingsuit, springen aus Balance in 31 Kilometer Höhe zur Erde, klettern ohne Sicherung riesige Mauern hoch, immer dabei Kameras, fettes Sponsoring von einer Brausefirma. Die Abenteurer von heute sind ein Event und haben Millionen Views auf Facebook. Wir lernen jetzt jemanden kennen, der mit gerade mal 26 zu einem Abenteuer aufgebrochen ist, ohne Sponsoring, ohne Kamera und mit sich allein. Wilfried Erdmann ist als erster Deutscher alleine um die Welt gesegelt. 1967 war das. Danach ist er noch dreimal rum, zweimal sogar nonstop. Dazwischen dann immer viele weitere andere spannende Segelturns. Der Mann ist eine Segellegende. Man kann sagen, jeder Segler kennt seinen Namen. Er hat zig Bücher geschrieben, darunter mehrere Bestseller. Wilfried, herzlich willkommen bei D-Radio Wissen.
Ja, hallo.
Mit dir könnte man wahrscheinlich den ganzen Tag ein Interview führen, bei den Sachen, die du so erlebt hast. Wir wollen uns aber auf deine erste Weltumsegelung konzentrieren.
Ja.
Ich habe schon gesagt, du warst 26 Jahre alt. Wie kam es überhaupt zu der Idee, das zu machen?
Tja, ich war mit dem Rad damals unterwegs, bis nach Indien, also über Nordafrika und den Orient. Und dann war es mir aber auch genug, war ziemlich anstrengend zu der Zeit, und zwar 1958.
Also das heißt, da warst du 18, ne?
Ja, war ich 18 und da stieß ich auf ein Segelboot, um es kurz zu machen. Und ich wurde eingeladen, mal mitzusegeln, ein paar Stunden, und habe es auch gleich angenommen. Und es hat mir gefallen, und ab da stach mir das so im Kopf, das wäre auch ein Ding für mich, später vielleicht mal, wenn ich die Mittel dafür zusammen habe, denn so ein Boot kostet, ein seetüchtiges sowieso. Und dann hat es auch gedauert, und das war mit das Härteste überhaupt an den ganzen Vorhaben, die Mittel dafür zusammen zu bekommen.
Es gab kein Red Bull, das gesagt hat, super, hier, machen wir, Kameras an Deck und dann segeln los.
Damals wusste ich auch noch nicht mal, wie man sowas macht mit Sponsoring.
Ich würde jetzt gerne mal den jungen Wilfried Erdmann kennenlernen. Was warst du für ein Typ damals? Wie kamst du überhaupt auf die Idee, mit dem Fahrrad loszufahren nach Indien in so einer Zeit, wo das noch nicht viele gemacht haben?
Nein, ich habe auch, ich glaube, gar keinen getroffen zu der Zeit. Also ne, ich war total allein. Mich reizte das Ziel Indien, und allein hing damit zusammen, weil ich wollte, dass mir das auch gelingt. Denn da scheitern ja viele Vorhaben, die sich zusammentun und dann nicht mehr unterwegs sind.
Aber wenn man sich streitet.
Ja, oder dergleichen. Oder finanziell klappt das nicht so, wie man es sich wünscht. Also das war schon sehr sicher, wenn mir nichts passiert, dass ich da ankomme, und bin ja auch nach einem Jahr da gewesen. Aber es war eben das Treten, also das Fahrrad voranbewegen, das war schon sehr anstrengend. Und ich war auch total nieder, als ich in Bombay ankam.
Dann ist die Idee gereift, dass man sich vom Wind tragen lassen kann,
ja,
ohne zu treten.
Man braucht da nichts tun. Das war schon ein Anreiz. Da haben Sie recht.
Aber es ist natürlich ein bisschen untertrieben, man braucht da nichts tun. Ne? Also das ist natürlich harte körperliche Arbeit. Aber wir sind ja noch nicht an dem Moment, wo das Boot dann da war. Zu dem möchte ich jetzt mal kommen. Also diese Idee ist gereift. Auf der Reise mit dem Rad, dass das ein Segelboot sein könnte. Du hast schon gesagt, wenig Geld da, so ein Boot ist teuer. Wie kam es denn dann zu dem Boot, mit dem du aufgebrochen bist?
Ich bin zur See gefahren, war Seemann, Ausgebildeter, und das hat dann natürlich gedauert, 6, 7 Jahre oder so. Und es war Herbst, ich fuhr nach Spanien. Aus irgendwelchen Gründen habe ich mir gedacht, dort bekommen wir am einfachsten ein Schiff, denn das Ziel war ja zunächst Atlantiküberquerung. Und dort konnte ich mich dann im Winter vorbereiten und im Sommer ablegen. Und so ist es auch gekommen. In Alicante war der Hafen, wo ich hängen blieb und wo es auch Boote gab. Und eine Woche später hatte ich halt. Und das Schwierige war dann schon die Endfassung, also den Kauf abzuschließen. Denn ein großer Teil dieses Geldes war ja auch hart erarbeitet, über Jahre gespart, alle Mittel zusammen und immer noch und immer noch. Und dann an einem Tag so die Hälfte des Ersparten auszugeben für das Schiff. So war's. Ja.
Nur kannst du ja als Seemann nicht irgendwie steinreich gewesen sein in der kurzen Zeit, die du das gemacht hast, in der kurzen Zeit, die du gespart hast. Das war sicherlich keine Edeljacht, keine tolle Yacht, die du da gekauft hast, oder?
Das war es nicht. Es war ein Holzboot, das gängige das zu der Zeit. 7 Meter lang nur, und na, der Mast war ganz ordentlich, 12 Meter.
In welchem Zustand war das Schiff?
War nicht so doll, nee, aber ich war handwerklich ganz geschickt und habe es mir dann über den Winter ergänzt oder verändert. Zum Beispiel ein wasserdichtes Cockpit. Und auch die Reling verlängert oder vergrößert und einige andere Sachen auch, was man so braucht, was ich meinte.
Ja, genau, das ist ein guter Ausdruck, was du meintest, was man braucht, weil du hattest ja nicht wirklich Ahnung. Also hast gesagt, du bist Seemann, Segeln, du hattest keinen Segelschein,
nein,
oder?
Hatte keinen Schein, nein, und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Das erste Boot, das ich in Indien gesegelt habe, war dann auch zu der Zeit das letzte gewesen. Ich habe nie eine Möglichkeit gesehen, irgendwo einzusteigen oder irgendwo mal mitzusegeln. In den Jahren Absolut nicht. Das war tatsächlich das Erste. Und ich habe es auch sozusagen blind gekauft. Das war dann auch das Problem, dass ich das so einen Tag gezögert habe, ob ich dann das mir zumute. Aber ich habe es dann getan und war am Ende schon ganz ordentlich. Durch die Monate am Quai in Alicante fallen einem schon Sachen so zu, die man braucht.
Ja, aber wie kamst du auf die Idee, dass du das überhaupt schaffen könntest, ohne Segelausbildung, ohne einen Segelverein im Rücken und?
Tja, das hätte mir jetzt rückblickend sowieso nicht geholfen, Segelverein im Rücken. Ein Segelschein wäre vielleicht ganz gut gewesen, auch für heute noch. Man ist so mit Ausdrücken, kann man besser handhaben, umgehen, also das wäre schon ganz schön. Ja, die ersten zwei, drei Probefahrten so in der Bucht von Alicante waren schon sehr eng. Ja, auch gleich allein. Und motorlos, ne? Das Boot war ja motorlos. Das macht es noch etwas schwieriger. Ja, ich war jung und bekümmert. Das war natürlich eine große Hilfe, allerdings mir wirklich nicht mehr gegönnt.
Wie sah denn deine Planung aus? Also was hast du geplant? Wie hast du Vorräte gebunkert? Mit was hast du gerechnet? Wie hast du geplant zu navigieren zum Beispiel? Das muss man ja auch können.
Ja, ich hatte, also ausgerüstet habe ich es mir da im Hafen über die Monate und zum Thema Navigation, das war auch das ganz Große, also das ganz Schwierige. Schaffe ich das überhaupt, mit Tafeln umzugehen, mit dem Sextanten, den ich überhaupt noch nicht hatte zu der Zeit? Und da kam aber ein besonderer Segler in den Hafen, der gerade Kap Hoorn umrundet hat, und der hat mir diesbezüglich dann auch Anregungen gegeben und sogar das ganz Einfache, die Breitenberechnung beigebracht, so an einem Tag, so das Notwendige. Ja, das hat mir schon geholfen, aber ich hatte ja noch keinen Sextant, den ich mir dann später geprallt habe. Das war auf dem Kurs vom Mittelmeer in den Atlantik zugelegt habe.
Irgendwann warst du dann ausgerüstet, hattest ein bisschen Navigationsnachhilfe bekommen. Das Schiff war soweit klar. Was für ein Tag war das, als du dann aufgebrochen bist?
Das war ein Septembertag. So wie hier, wie jetzt.
Kannst du dich erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Das war ja das Große, das ist überhaupt das Schönste. Ich bin jetzt praktisch am Atlantik, einen Tag segeln und ich bin auf der anderen Seite. Und so war es dann auch. Und ich hatte das Ziel, die Kanarischen Inseln, also genau Las Palmas, schöner Name, denke ich, wird schon gehen. Und so ging es auch. Ich kam zwar nur langsam voran, weil das Wetter eben nicht mitspielte, aber hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war eine richtige Freude, überhaupt unterwegs zu sein auf diesem Kurs. Und habe es dann auch nach 17 Tagen geschafft, erreicht.
Du warst 17 Tage nonstop auf dem Meer?
Ja, 17 Tage gleich auf Anhieb.
Nun bist du vorher mal irgendwie eine lange Fahrradtour gefahren und auch alleine gewesen. Aber mit dem Fahrrad kann man immer anhalten. Kann man immer sagen, ach, da ist jemand, ich kann mir Hilfe holen, ich kann irgendwie mit jemandem quatschen. Wie war das für dich, diese 17 Tage Mutterseelen allein zu sein?
Das war wunderbar, weil es mir vor allen Dingen gefallen hat. Ich habe das Boot vorangebracht. Sicher habe ich einige Fehler begangen, später natürlich erst gemerkt. Auf Zeit kam es auch nicht an, ob ich nur 15 Tage oder 17 brauche oder so in etwa. Das spielte überhaupt keine Rolle. Ich war ausgerüstet und klar im Kopf auch gleich für den Atlantik und war deswegen auch sehr, sehr zufrieden, dass mir diese Art Segelei so gefallen hat.
Du bist in Las Palmas angekommen. Die Kanaren sind ja, wenn man sich das auf einer Karte anguckt, relativ nah noch am afrikanischen Kontinent. Ja, du hattest noch ein ganzes Stück vor dir. Das große Ding kam erst noch, oder?
Ja, genau.
Du bist dann weiter. Wie lange hat es gebraucht?
Über den Atlantik? Mag ich gar nicht sagen. 46 Tage. Ja, das war schon sehr lang für die Zeit auch.
Und da gab es niemanden einen Moment, wo du irgendwie... Nein. Also ich stelle mir vor, wenn ich alleine auf so einem Boot über den Atlantik, Schipper, irgendwann kriege ich auch mal Angst. Irgendwann kriege ich Einsamkeit in reinster Form.
Ja, ich habe dem Boot vertraut, obwohl es klein war. Ne? War ja absolut klein, auch zu der Zeit schon. 7 Meter war das Minimum sozusagen. Und ich fühlte mich sehr gut mit dem ganzen Milieu. So, das ganze Umgang mit dem Meer, mit den Segeln und so, das war so mein Ding. Also da gab es überhaupt keine Bedenken unterwegs. Angst, man hat mal, Sorge, so ein bisschen, wenn Wind aufkam, der stärker war als normal. Ich bekam auch ein bisschen Wasser ins Boot, ein bisschen viel Wasser. Das hat mich ein bisschen gehindert, aber irgendwie bekam ich die Nähte in den Griff, von innen sogar. Nur das eine bereitete mir Probleme, war die Längenberechnung. Ich konnte navigieren auf der Breite, also im Breitengrad, das Ziel avisieren, aber eben hatte keine Länge. Ich hatte nämlich keine Zeit an Bord. Ich hatte keine Uhr und kein Radio, die mir die Zeit gegeben hätten.
Warum nicht? Hat man doch normalerweise dabei.
Ja, hat man. Aber ich hatte keine aus finanziellen Gründen, sagen wir. Und dachte, wenn mir der Atlantik gelingt, dann lege ich mir später dann eine Uhr zu und ein Radio. Und so habe ich es dann auch gemacht. Aber diese Überquerung war insofern sehr spannend, weil am Ende der Fahrt wusste ich nicht, sind es nur 50 Meilen zum Ziel oder 500, so in diesem Bereich. Und das kostete mir so manche schlaflose Nacht. Ich bin in den Mast geklettert, habe Ausschau gehalten, jeden Abend, jeden Morgen. Und so
klassisch auch gehofft, dass man irgendwann eine Möwe rüberfliegt oder so?
Die Vögel haben sich schon, hast du schon recht. Die sind ein gutes Zeichen, wenn Land kommt. Dann kreuzen zum Beispiel die Fregattvögel auf und andere Seevögel vermehrt. Aber ich hatte keine gesehen und bin dann auch an meinem Ziel, Barbados war das Ziel, das mir da gesteckt habe, vorbei. Tatsächlich.
Aber du bist ja angekommen. Wo bist du denn angekommen?
Ich bin angekommen in den Grenadinen. Die liegen etwas südlich von Barbados und 100 Meilen dahinter. Ich also frühen Morgen, erster Blick in die Landschaft, also aufs Meer, in Richtung Westen. Aber ich habe es gesehen, tatsächlich dann.
So, jetzt hast du das geschafft. Das muss ein ganz tolles Gefühl gewesen sein, alleine, auch wenn es sehr, sehr lange gedauert hat.
Ich war jetzt am Anfang schon ganz heil, dass ich überhaupt Land gesehen habe. Ich wusste im Moment gar nicht, wo wir waren, muss ich sagen. Und je näher ich kam, konnte ich mir mit Hilfe der Seekarte dann ein Bild machen. Steuerte dann nach Norden Richtung St. Vincent, das war die Insel. Und da war ich dann ganz allein. Anker, gucke, wunderschön. Die Kinder sprangen am Steg ins Wasser. Also es war ein schönes Ziel am Ende.
Nun war das ja eigentlich auch dein Hauptziel erstmal, Atlantik überqueren.
Ja.
Wann kam denn der Gedanke auf, ach, das mache ich jetzt einfach nochmal weiter?
Sofort. Ja, nein, ich war ja schon glücklich, das Boot rübergebracht habe. Im Kopf arbeitete ich ja schon gelegentlich, wenn was passiert, Herrgott, hast du ja schon mal den Atlantik gemacht. Mir ist alles geglückt mit Ankern und mit den Leuten und mit den ganzen Geschehen da unterwegs. Also es war schon sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich ja auch die Karibik vor mir, das sind so 1000 Meilen bis Panama. Die wirst du auch noch packen und dort beginnst du zuerst mit der Längennavigation, also mit der etwas genaueren mir beizubringen und mich dafür auszurüsten vor allen Dingen.
Also eine Uhr kaufen.
Und ein Radio, ja.
Das hast du dann getan in Panama und bist dann weiter. Wie lange hat es dann insgesamt gedauert? Welche Stationen waren noch wichtig für dich?
Ja, also ich dachte dann nicht nur Pazifik, sondern auch dann weiter um die Welt. Denn zurück ist ja sehr schwierig mit dem kleinen Boot und ging an und so. Das heißt, ging an gegen den Wind. Also mein Ziel war die Südsee, Tahiti und die polynesischen Inseln generell.
Ist ja auch schön da.
Und so war es dann auch, da hast du recht. Das war mir damals schon bewusst. Und erreichte das auch nonstop, auch wieder von Panama bis nach Tahiti in den Hafen.
Gab es irgendeine kritische Phase bei dieser Weltumsegelung, wo du wirklich mal richtig in Gefahr warst, wo du dachtest, jetzt wird's knapp, jetzt muss ich vielleicht abbrechen?
Ja, das kam einmal nach Papua-Neuguinea, die enge Torres-Straße, ein ganz berühmter Name in der Seefahrt, die schon ziemlich eng und ziemlich lang vor allen Dingen, alles Inseln oder so Inselchen, mal gerade so hoch, wie die Bäume wachsen. Also das war schon sehr, sehr schwierig zu finden und durchzusegeln. Dann später noch hatte ich das Problem südlich von Madagaskar, also im Indischen Ozean. Ja, war Schwerwetter in Verbindung mit Strom. Das ist schon sehr kritisch. Da gab es richtig Schweres, was ich nie zuvor erlebt habe und nur noch einmal danach. Da habe ich dann schon gebibbert oder sehr gezögert und alle Segel weggestaut und an Deck alles klar gemacht, damit da kein Winddruck mehr entsteht als notwendig. Das war schon sehr eng und dauerte vor allen Dingen lange, über 2 Tage, dieses Wetter am Treiben und am Rumschaukeln, vor allen Dingen am fast Kentern. Also das Boot ging schon arg zur Seite. Und als es zu Ende war, war ich dann wirklich froh, ein paar Tage später ums Kap der Guten Hoffnung zu kommen und in Kapstadt zu landen.
Du bist dann irgendwann nach, wie viel waren es, 20 Tage, wie viel waren es nochmal?
Nein, ich bin dann in Kapstadt gelandet und von dort nach Helgoland direkt durchgesegelt. Also waren insgesamt nur sieben Stopps auf der Fahrt von Gibraltar aus.
Nun wusstest du dann, als du in Helgoland ankamst, du hast es geschafft. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, wieder zurück zu sein, nach der langen, langen Zeit?
Ja, das war erstmal schlapp, also ziemlich erledigt aufgrund der englischen Kanals, der Nordsee.
Da ist es einfach immer wellig und da kotzen auch viele, ne? Obwohl sie sonst nicht kotzen, oder?
Im April war das und das war im Wetter schon so ein Ding, so ziemlich kalt und nass und neblig. Also ich war wirklich froh, dass ich den Hafen da gefunden habe. Der Hafenmeister dann ziemlich unglaubwürdig sagte, das kann nicht sein und so.
Also du bist da angekommen und hast gesagt, guten Tag, ich bin gerade einmal um die Welt. Ja, so ich komme gerade wieder an.
Nein, ich habe gesagt, ich komme von Kapstadt, das ist der letzte Hafen gewesen. Und das ist ja für einen Hafenmeister so das Wichtige eigentlich. Ja, ich war dann auch nieder, als er noch so misstrauisch wurde. Bin dann in ein Zelt gestanden mit Musik und Bier und dann bin ich erstmal gegangen und Kaffee getrunken.
Also Moment mal, du kommst da an nach dieser ganzen Strapaze und dir glaubt der Typ nicht, nee, dass du das gemacht hast.
Hat mir nicht geglaubt.
Aber was hast du da gemacht?
Das war eigentlich nicht so schlimm, denn der hat ja nichts zu sagen, so ein Hafenmeister eigentlich. Und muss man ja auch nicht glauben. Später wurde es ein bisschen kritischer, als dann die Zeitung kam und die auch das nicht glaubte. Das war natürlich für mich ein kleines, da war ich schon sehr traurig.
Ordentlicher Dämpfer,
ja. So, ja, du segelst um die Welt und bist natürlich so total happy und springst da rum und ja, und du kaufst eine Zeitung, steht drin. Wer ist da gekommen? Was ist das für einer?
Behauptet, er habe. Ja, aber wie hast du die denn überzeugt dann, letztendlich?
Ja, ich bin nach Cuxhaven und dann...
Hattest du irgendwelche Beweise?
In Cuxhaven konnte ich natürlich eine ganze Menge klarlegen. Ich hatte ja Logbuch geführt, das sagt zwar nicht viel. Dann habe ich Ein- und Ausklärung, also von den Behörden unterwegs, den Hafenbehörden. Und dann hatte ich auch noch Zeitungsausschnitte. Also das war schon ganz, ich hatte schon eine ganze Menge zusammen. Aber hat eigentlich keiner gefragt. Weißt du, deswegen ist das überhaupt entstanden. Ich war dann auch etwas stockig, etwas zurückhaltend. Und das war wohl nicht so gut.
Hättest da vielleicht offensiver mit umgehen können. Wie war es denn mit den Seglern? Wie war es denn mit den Seglern? Ich meine, das ist doch, Segler sind ja immer so ein bisschen Abenteurer auch. Ja. Und die Story muss doch die Segler und die Segelvereine und den Segelverband total beeindruckt haben, deine Story.
Ja, Alleinsegler waren in Deutschland nicht gerade populär.
Warum?
Ja, weil man das in den Regeln eigentlich nicht erlaubt. Ist auch heute noch so. Erlaubt ist es eigentlich nicht, allein zu segeln, weil man nicht Tag und Nacht Ausguck halten kann auf Schiffsverkehr oder an.
Weil es halt gefährlich ist.
Ja, ja.
Aber das war dir egal. Es gibt ja auch so Preise, die man bekommt, wenn man einmal um die Welt rum ist. Da bist du auch leer ausgegangen, ne?
Ja, hast du schon gehört, ich habe tief geatmet. Nein, das hat mich nicht so berührt. Ich war in keinem Verein, ich war kein Schein, also entsprach nicht den Regeln und das ist schon in Ordnung. Wenn die da so aufgestellt sind, sollen sie auch gehandhabt werden, so.
Kann dir auch egal sein, weil du danach noch mit deiner Frau ein paar Jahre zusammen und deinem Kind in der Südsee rumgesegelt bist, weil du danach noch nonstop um die Welt gesegelt bist, zweimal gleich, weil du danach noch ganz, ganz viel gemacht hast.
Ja, aber diese erste ist etwas Besonderes. Allein, wie ich dann auf der Elbe in Hamburg ankam, das war schon ein Erlebnis mit Hubschraubern in der Luft und Journalisten und eine ganze Menge, also recht ordentlich Publikum. Das hat mir schon gefallen und damit war meine Fahrt und mein Thema beendet, allein um die Welt.
Wilfried, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und deine tolle Geschichte des ersten Segelturns einmal um die Welt. Einfach so, als junger Mann, reingestiegen und losgefahren. Ich greife den Wind heißt das Buch, wo Wilfried seine Geschichte nochmal ausführlich erzählt. Den Link dazu findet ihr natürlich auf deradiowissen.de. Es geht ums Segeln heute und wir haben ja gerade Wilfried Erdmann schon kennengelernt, Wolfgang Schiller, der ein verrückter Typ ist irgendwie. Ne?
Faszinierend.
Mit 26 auch schon. Der ist ja einfach losgesegelt und hatte nicht so richtig einen Peil. Das würde ich mich im Leben nicht trauen.
Ja, ich auch nicht. Ich wäre weit davon entfernt. Aber vielleicht war man damals auch unbekümmerter. Ja. Oder man ist mit 26 einfach unbekümmert.
So, und ich habe keine großen Segelreisen bisher gemacht, aber ich war ein paar Mal segeln und da fand ich es schon irgendwie knifflig, muss ich sagen.
Du hast da auch einiges erlebt, hast du mir erzählt.
Ja, das war halt schon irgendwie, ich meine, es ist so ein bisschen lächerlich gegenüber Erdmann. Es war auf dem Eiselmeer, ne? Aber wir sind tatsächlich so fast in Seenot geraten. Und das war auf so einem Großsegler eine ganz schöne Sache. War so ein Zwei-Master-Plattbodenschiff, diese holländischen Schiffe mit den Seitenrudern. Und richtig Wind. Wir waren schon eine Woche unterwegs oder sowas, sind von Ort zu Ort da. Und der Skipper hat gesagt, oh, ihr seid ein gutes Team, jetzt können wir auch, es ist viel Wind, aber wir machen trotzdem mal, machen mal richtig und so. Und dann war auch richtig viel Wind. Wir saßen da an Deck und auf einmal knallte es. Wirklich ein Knall, als ob ein Blitz einschlägt oder sowas. Wir sind alle irgendwie so in Deckung gegangen. Und das Großsegel war gerissen. Du kannst dir vorstellen, da ist ja ein Riesendruck drauf auf so einem Ding.
Ja, ja.
Das Schiff hat einmal so wupp in die eine, wupp in die andere Richtung gemacht.
Und dann?
Und dann lag dieses Großsegel im Wasser.
Okay, und hat das Boot gezogen.
Genau, also selbst der Skipper hat sofort den Motor angemacht und hat versucht, das auf Kurs zu halten und so, dass nicht die Wellen von der Seite kommen und das Boot so rollen. Aber mit so einem Großsegel im Wasser, das ist so eine Fläche, damit kannst du dann nicht mehr navigieren.
Was macht man? Schneidet man das ab? Schneidet man die Taue ab oder was?
Wir haben versucht, es reinzuholen. Also als erstes mussten wir Schwimmwesten anziehen, ganz schnell. Also der Skipper hat auf einmal echt einen Ton drauf gehabt, wo man sofort so
Eye-Captain
sofort gemacht hat, was er gesagt hat. Wir haben dann irgendwie wirklich lange, also gefühlt 20 Minuten, vielleicht war es auch nicht so lange, immer wieder versucht, das Ding reinzuholen, haben es irgendwann geschafft. Das Krasseste an der Geschichte war aber, dass ein Austauschschüler da war aus Amerika. Der hat immer für seine Eltern und für sich als Erinnerung auf so ein digitales Aufnahmegerät irgendwie so ein Logbuch. So, ich bin hier gerade so und so. Das hatte der die ganze Zeit schon gemacht. Und er saß kreidebleich unter Deck und hat halt irgendwie so, Mom and Dad, if I'm gonna die here. Und hat sozusagen seine letzten Nachrichten auf dieses Band gesprochen.
Sein Testament gemacht.
Als das Großsegel dann drin war, war alles vorbei. Wir sind dann sicher in den Hafen gekommen. Ganz toll war irgendwie noch so mitzukriegen, der Skipper war die ganze Zeit ruhig, hat ganz klare Ansagen gemacht. Und als wir dann im Hafen waren, war ich mit ihm irgendwie in seiner Kapitänskajüte. Er hat sich so ein 0,2-Glas Cognac eingegossen und es runtergezogen. Und hat gesagt, das war gefährlich.
Okay, auf dem Eiselmeer.
Auf dem Eiselmeer.
Ist jetzt nicht der Atlantik eigentlich.
Ist nicht der Atlantik. Es ist auch nichts gegen das, was wahrscheinlich Wilfried Erdmann erlebt hat, der das ohne zu zucken einfach so gemacht hat.
Aber ihr hattet die Hosen voll.
Wir hatten die Hosen voll. Aber ich will immer noch einen Segelschein machen. Die Gorch Fock ist ein beeindruckendes Schiff. 3 Masten, bis zu 45 Meter hoch. Das Schiff ist insgesamt 89 Meter lang. Der Stolz der Marine. Ein Segelschulschiff. Die Offiziersanwärter der Marine werden hier ausgebildet. Und es ist der Traum vieler Marinesoldaten, irgendwann auf die Gorch Fock zu kommen. Kein Wunder. Schließlich schippert der Dreimaster schön über die Weltmeere. Die Ausbildung ist hart, aber eben was Besonderes, definitiv ein Erlebnis. Auch Jenny Böken, 18 Jahre alt damals, aus Teveren, wollte unbedingt hin. Kam sie auch. Aber sie ist gestorben. 2008 ging sie über Bord. Was genau passiert ist, ist bis heute nicht geklärt. Es gibt einige Ungereimtheiten und viele, viele offene Fragen.
Es sollte eine ganz besondere Fahrt werden. Die 151. Auslandsreise, zu der die Gorch Fock am 28. August aus ihrem Heimathafen Kiel ausgelaufen war. Dublin, Lissabon, Cadiz, Cherbourg. Aber zuerst ein Zwischenstopp in Hamburg für eine Gala. Vor 50 Jahren wurde die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Marine, in Dienst gestellt. Das soll gefeiert werden, aber dazu kommt es nicht. Dritter September, kurz vor Mitternacht im Hafen von Helgoland. Hier ist die Hermann Marwede stationiert, einer der größten Rettungskreuzer der Welt, mit 7 Mann Besatzung. Ihr Vormann ist Georg Grabe. Er hat an diesem Tag Dienst.
Das war ganz normaler Routinedienst, also das war jetzt im Grunde auch eine Zeit, wo wir eigentlich dann schon alle geschlafen haben. Wir haben da immer noch Seewache gegangen, das heißt, eine war immer noch auf der Brücke, hat im Grunde alles mit abgehört, was so im Bereich dann vor sich ging. Und so von den Unterlagen her war das dann 23.48 Uhr, wo wir dann die Meldung hörten, dass von der Gorch Fock jemand über Bord gegangen ist.
Mann über Bord, quer ab 909. Mayday, Mayday.
Rabe erinnert sich auch an die Witterungsbedingungen. So hat er es in sein Logbuch eingetragen.
Wir sind am frühen Morgen des 4. September mit ins Spiel gekommen. Da waren dann unsere Kollegen da schon eine ganze Zeit unterwegs. Und von den Wetterbedingungen habe ich mir jetzt aufgeschrieben, wir hatten Südwest 7, Böen 8 bis 9. Das hat im Laufe des 4. September nachher abgenommen auf 6, mäßige Sicht und Wassertemperatur 17 Grad. Das waren so die Eckdaten.
Das ist wichtig, weil die Marine später darauf beharrt, die See sei ruhig gewesen. Rabe ist seit beinahe 30 Jahren Seenotretter. Was er in den kommenden Stunden erlebt, ist die größte Suchaktion seiner Karriere. Fieberhaft suchen er und seine Kollegen die raue See nach irgendeinem Zeichen der Vermissten ab. Bei einer Wassertemperatur von 15 bis 17 Grad, das ist seine Erfahrung, kann ein Mensch 5 bis 7 Stunden überleben.
Aber das Suchgebiet wurde natürlich immer größer. Es waren auch jede Menge Fahrzeuge dann vor Ort. In erster Linie auch Marineeinheiten, große Fregatten. Dann insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 unserer Kreuzer. Dann Meerkatze, das ist ein Fischerei, Schutzboot, Ozeanik, das Notfallschlepper, Bundespolizei, Bayreuth war dabei. Borgsvogt selber hat mitgesucht, die Mellum. Ist auch ein Mehrzweckschiff und dann noch eine Fregatte, ein Zollkreuzer und dann noch große Containerschiffe. Heidelberg Express habe ich da jetzt stehen, Tsingtau Express, Glasgow Express, das sind also Containerschiffe der mehr oder weniger größten Generation mit teilweise über 300 Metern.
Eine Flugverbotszone wird über dem Seegebiet eingerichtet. Niemand außer den Marinemaschinen darf jetzt dort fliegen.
Das beschäftigt einen, denke ich mal, schon so eine Zeit noch da, ne? Dass man einfach weiß, das sind ja im Grunde alle Seeleute, nicht? Welche, die jetzt eben fertige Seeleute sind, welche, die jetzt in der Ausbildung sind, aber es sind alles Kollegen oder Kolleginnen. Und wenn da eben jetzt einer über Bord geht, ich meine, da wird auch nicht groß drüber geredet, der ist jetzt tot oder was, das ist immer noch, solange da keine Bestätigung ist, hat man irgendwie immer noch Hoffnung. Ne?
Die Bestätigung kommt 11 Tage später. 11 Tage hat kein Hubschrauber, kein Aufklärungsflugzeug, kein Marineboot eine Spur finden können. Es ist der frühe Abend des 15. September 2008, als die Mannschaft der Walter Herwig 3 in der Dunkelheit etwas im Wasser treiben sieht. Das Fischereiforschungsschiff kreuzt zu diesem Zeitpunkt 65 Seemeilen rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland. Wenig später holen sie die Leiche einer jungen Frau an Bord. Schnell ist klar, es ist der Leichnam von Jenny Böken. 10 Tage später wird sie beerdigt.
Mehr als 500 Menschen nahmen heute in Geilenkirchen-Teveren Abschied von der verunglückten Gorch-Fock-Matrosin Jenny. Es war eine bewegende Trauerfeier. Ehemalige Mitschüler von Jenny hielten gelbe Rosen in der Hand. Teilnehmer ihres Offizierlehrgangs.
Am 16. Januar 2009 entscheiden die Kieler Staatsanwälte, den Fall zu den Akten zu legen. Ein tragischer Unfall. Die Kieler Rechtsmediziner gehen im Ausschlussverfahren am ehesten von einem Ertrinkungstod aus. Die Staatsanwaltschaft verkürzt das in ihrem Bericht auf Todesursache durch Ertrinken. 7 Jahre später. Bei Jenny zu Hause in einer Kleinstadt bei Aachen. Ein ganz normales Elternhaus, auch wenn die Eltern mittlerweile getrennt sind. Das Ex-Ehepaar versteckt sich nicht hinter seiner Trauer. Sie wollen reden, erzählen, was ihnen auf der Seele brennt. Frau Böken hat Waffeln gebacken, der Kaffeetisch ist gedeckt. Immer noch ist nicht geklärt, wie genau Jenny zu Tode gekommen ist. Was bleibt, sind über 1000 Seiten Ermittlungsakten, die viele Fragen aufwerfen. In den Unterlagen finden sich Ungereimtheiten, Widersprüche, Hinweise auf schlampige Ermittlungen und nachlässige medizinische Untersuchungen. Im Wohnzimmer stapeln sich jetzt Berge von Akten und Unterlagen. Auf einem Tischchen Fotos von Jenny, an der Wand Zeichnungen von Jenny.
Gucken Sie, das Bild hat sie ja gemalt, ne? Da hat sie den 2. oder 3. Platz mitgemacht, hier bei dem Fox und Raiffeisenbank-Wettbewerb. Mein Traumberuf. Und wenn Sie mal gucken, dieser Blauhelmsoldat ist eine Frau. Sie sehen, auch wenn Sie genau hingucken, über der linken Schulter liegt der Pferdeschwanz. Sie hat sich also selber im Blauhelm-Einsatz gemalt. Also jetzt nicht so im schicken weißen Kittel im Bundeswehrkrankenhaus, so mit 10 Schwestern drumherum, sondern wirklich im Blauhelm-Einsatz. Ne? Und sie kriegte das wie andere Leute die Masern. Also wir haben zuerst gedacht, das ist diese Lokomotivführer-Stewardessen, Tierärztin-Schiene. Und ich will zur Bundeswehr. Und
wir haben ja, sie wollte aber nicht nur zur Bundeswehr, sie wollte zur Marine. Sie wollte also nicht Medizin irgendwo bei der Bundeswehr machen, sondern sie wollte zur Marine.
Heißt die Segel! Wir sind vor, wir sind gesetzt. Alle raus, Segel!
Was ist passiert? Am späten Donnerstagabend des 3. September steht die Gorch Fock unter vollen Segeln. Um 20 Uhr beginnt die 18-jährige Kadettin Jenny ihren Dienst auf der Seewache. Sie ist eine von 107 Offiziersanwärtern des Jahrgangs 2008, hat vor kurzem erst Abi gemacht. Eine sportliche junge Frau mit glatten, blonden Haaren, Sommersprossen und einem offenen Blick. Gerade mal 2 Monate ist sie bei der Marine. Auf der Gorch Fock zu sein, ist Jennys Traum. Zusammen mit 30 anderen Kameraden muss sie in den nächsten 4 Stunden dafür sorgen, dass der Dreimaster ordnungsgemäß seine Reise fortsetzt. Jenny bezieht den Posten Bug, das heißt, sie steht ganz vorne am Bug, soll das Seegebiet voraus und 180 Grad seitwärts beobachten. Schiffe melden, Seezeichen. Alle halbe Stunde muss sie die Meldung abgeben, auf der Bug ist alles wohl, die Laternen brennen. Mit einem lauten Ei bestätigt der wachhabende Offizier, der sich in der Mitte des Schiffs befindet. Alles Routine. Normalerweise schützt eine brüstungsartige Erhöhung, das Schanzkleid, die Besatzung vor Stürzen ins Wasser. Doch der Bug, Jennys Position in dieser Nacht, ist der wohl am wenigsten geschützte Bereich an Deck. Die Reling ist oft nicht mal 1 Meter hoch. Später muss sich die Marine die Frage gefallen lassen, warum man ausgerechnet dort Anfängerdienst tun lässt. Und das auch noch ohne Schwimmweste. Denn die Rettungswesten, das ist bis zu diesem Unglück Tradition, müssen nur angelegt werden, wenn der Kommandant des Schiffs dies für ein bestimmtes Manöver anordnet. Oder bei schwerer See. Aber Windstärke 7 und 3 Meter hohe Wellen sind für einen Seemann keine schwere See. Außerdem kriegen die Kadetten vom ersten Tag an eingeschärft, eine Hand fürs Schiff, eine Hand für sich selbst. Auf gut Deutsch, pass auf dich auf, überall lauern Gefahren, Stolperfallen und so weiter. Trotzdem, eine Schwimmweste mit Signallicht, wie es 2008 schon auf anderen Großseglern Pflicht ist, hätte ihr wahrscheinlich das Leben retten können. Es ist 23 Uhr, als Jenny von ihrem Posten ihre letzte Meldung absetzt. Auf der Bank ist alles wohl, die Laternen brennen. Eine halbe Stunde später, dann bleibt die Meldung aus. Der Wachoffizier schaut nicht nach, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre. Um 23.43 Uhr schallt dann der Befehl übers Deck und durch die Kabine, Mann über Bord, und es ist keine Übung. Der wachhabende Offizier lässt die Mannschaft durchzählen. Eine Frau fehlt. Sofort beginnt das Manöver. Der Posten Rettungsboje wirft die Rettungsinsel ins Wasser. Wenn jemand schwimmt, also nicht bewusstlos ins Wasser fällt, sind die Chancen gut, diese Insel zu erreichen. Die Wache nimmt die Untersegel weg, dreht den Großmast, das Schiff bremst. Doch das Manöver kostet Zeit. Minuten verstreichen, die Gorch Fock entfernt sich immer weiter. Fast 1500 Meter fährt das Schiff, bevor es wenden kann und im eigenen Kielwasser zurück zur mutmaßlichen Unglücksstelle kommt. Aber mitten in der Nacht ist die Suche schwierig. Das ist wie Stochern im Heuhaufen. Die Gorch Fock hat keinen Suchscheinwerfer, auch die kleinen Rettungsboote nicht. Einmal glaubt die Besatzung, etwas zwischen den Wellen zu sehen, doch die Nacht verschluckt alles. Später ist klar, Jenny ist längst tot, als der Hightech-Apparat der Rettung anläuft. Flugzeuge, Suchschiffe, Wärmebildkameras. Was ist passiert? In alle Richtungen ermittelt die Staatsanwaltschaft. War es ein Unfall, Fremdverschulden, Suizid? Wenig spricht für eine Selbsttötung. Sie hatte einen Freund. Ein Jahr später wollte sie heiraten. Ihre neue Wohnung in Düsseldorf wollte sie beim nächsten Heimaturlaub renovieren. War es ein Unfall? War sie diensttauglich? Am Morgen war Jenny noch mit heftigen Unterleibsschmerzen beim Schiffsarzt. Danach schreibt sie ihrer Mutter eine Mail. Bitte mach einen Termin beim Gynäkologen für mich. Ich muss zum Arzt, schreibt sie. Muss in Großbuchstaben. Doch die Diagnose des Schiffsarztes lautet am Nachmittag schon weitgehend beschwerdefrei. Sie ist also diensttauglich und tritt ihre Wache an. In welcher Verfassung ist sie da? Hat sie Schmerzen? Oder ist sie wieder eingeschlafen, wie so oft in letzter Zeit? Sie ist sogar beim Unterricht eingeschlafen. Keiner weiß, was mit ihr los ist. Ist das der Grund, warum sie um 23.30 Uhr nicht die gewohnte Routinemeldung macht? Fakt ist, Jenny meldet sich nicht, aber keiner bemerkt es. Zumindest reagiert zunächst niemand. Bis hierhin scheint alles klar, dann beginnen die Widersprüche. Der Schiffsführer sagt aus, er habe nicht nachsehen lassen, weil sie danach noch andere Meldungen gemacht habe. Andere erinnern sich, nichts mehr von ihr gehört zu haben. Einer will einen Schatten gesehen haben, andere haben Schreie gehört. Zu diesem Zeitpunkt, kurz vor der Wachablösung, sind rund 60 Menschen an Deck. Aber Augenzeugen gibt es keine. Am Tag darauf, am 4. September 2008, in Geilenkirchen, ganz im Westen der Republik, ist schon alles vorbereitet. Rosen stehen auf dem Tisch. Jenny will nach Hause kommen, die Eltern und die Brüder freuen sich auf sie, auch die Nachbarn. In ihrem Heimatort bei Aachen ist sie unglaublich beliebt, singt im Kirchenchor. Sie hat am 5. September Geburtstag und viele Pläne. In ihrem Zimmer hat sie eine Marine-Fanwand gestaltet mit Schiffsmotiven. Darüber prangt der in Goldschrift ausgedruckte Satz: 2008 wird mein Jahr. Doch anstatt Jenny kommen Marineangehörige zu den Eltern und ein Notfallseelsorger. Ihre Tochter wird vermisst. Sie ist in der Nacht über Bord gegangen. Die Eltern von Jenny, Marlis und Uwe Böken, sind beide Lehrer. Naturwissenschaft und Geschichte. Sie haben x-mal die Ermittlungsakten gelesen. Sie haben nach Erklärungen gesucht und sind auf Sachverhalte gestoßen, die sie für widersprüchlich halten. Zwischen dem letzten Lebenszeichen um 23 Uhr und dem Notruf um 23.48 Uhr liegen 45 Minuten. Wichtige Zeugen wurden nicht vernommen. Keiner weiß, wer geschrien hat. Keiner weiß, wer den Notruf abgesetzt hat. Keiner weiß, wer Jenny ablösen sollte. Auch die genaue Todesursache ist ungeklärt. Die beiden glauben, sie ist viel früher ins Wasser gefallen. Unbemerkt von allen.
Ob sie rübergefallen ist oder ob sie gefallen worden ist, können wir nicht sagen, das wissen wir nicht. Deshalb sprechen wir auch von einem Ereignis und nicht von einem Unglück.
Ein Ereignis, das sie verstehen wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dazu fehlen noch zu viele Puzzleteile. Was war zum Beispiel in ihrem Spind? Das verschlossene Wertfach auf dem Schiff wurde gewaltsam von der Mannschaft geöffnet, nicht von der Polizei. Die Bundeswehr sagt, sie habe ein Paket mit den persönlichen Sachen an die Eltern geschickt. Das Paket ist nie angekommen.
Uns stellt sich also die Frage, was bitte war denn da drin?
Das kann ich sagen.
So, und da war mit Sicherheit, da unterschreiben wir für, das zweite Tagebuch, das private Tagebuch drin. Was da sonst noch drin war, was vielleicht den einen oder anderen belasten könnte, keine Ahnung.
Und es fehlt noch etwas. Die Mutter vermisst Unterwäsche ihrer Tochter. Sie wendet sich an den Werbeauftragten Helmut Königshaus. Der recherchiert und findet heraus, die schmutzige Unterwäsche lag ebenfalls im Wertfach im Spind. Die Marine wollte sie angeblich aus Pietätsgründen nicht den Eltern zuschicken. Marlis Böken vermutet einen anderen Grund.
Wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn Sie in ein Wertfach schmutzige Unterwäsche tun als Frau, warum tun Sie das?
Nee, warum?
Na, das hat einen bestimmten Grund. Warum tun Sie das?
Um Beweismaterial zu sichern.
Um Spuren zu sichern, dann ist die vergewaltigt worden.
Auch die Kleidung, in der sie gefunden wurde, alles weg. Verbrannt. Nach nur 3 Tagen.
Die haben alles vernichtet, da kann keine DNA mehr festgestellt werden.
Und zwar ruckzuck,
ja, ja.
Mit der Begründung, sie hätten gestunken. Jetzt nicht gerochen, sondern gestunken.
Der Anwalt der Familie, Rainer Dietz, fragt auch, was trug Jenny überhaupt, als sie gefunden wurde? Im Bericht über den Leichentransport steht, sie habe an den Füßen lediglich eine schwarze Socke gehabt. Im Obduktionsbericht ist von weißen Socken die Rede, über die sie ein schwarzes Paar gezogen habe. Aber warum trug Jenny zum Beispiel keine Schuhe, als man ihre Leiche fand? Die Schnürstiefel, die über den Knöchel ragen, konnte sie selbst bei einem Überlebenskampf im Wasser unmöglich verloren haben. Wieso wurde die Kleidung der Leiche nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bereits nach 3 Tagen verbrannt? Und noch etwas ist merkwürdig. In den Lungen von Jenny war kein Wasser. Alles spricht dafür, dass sie schon tot war, als sie ins Wasser fiel.
Es gibt den seltenen Fall des sogenannten trockenen Ertrinkens. Das wird Ihnen auch der Mediziner sagen, wenn Sie ihn da mit dieser Frage konfrontieren. Aber mit der Annahme kommt man letztlich auch nicht viel weiter. Weil, wenn dieser Fall eingetreten wäre, dann hätte sie sich im Wasser nicht mehr ihrer Kleidung entledigen können. Das will man uns aber suggerieren, dass sie das getan hat. Also Sekt oder Selters.
Das ist die Frage, um die sich alles dreht.
Ja, will man uns also erzählen, sie hat sich im Wasser ausgezogen. Schuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Parker und noch mehr vielleicht. Dann hat sie im Wasser geatmet und dann hätte Wasser in der Lunge oder Gischt in der Lunge sein müssen. Ist aber nicht.
Und überhaupt, warum soll eine erfahrene Rettungsschwimmerin mit goldenem Abzeichen den Parker und die Schuhe im Wasser ausgezogen haben, wo man doch lernt, dass Schuhe Auftrieb geben und der Parker wärmt? Fragen, Fragen, Fragen. Doch neben Antworten fehlen in den Akten auch essentielle Beweise. Aktenvermerke. Vor allem in der Gesundheitsakte. Die Böken sind zäh. Sie haben Zeit. Sie wollen Aufklärung. Und sie haben neue Hoffnung. Im Sommer 2014 hat sich nach Jahren eine Zeugin gemeldet, die ehemalige Assistentin des Schiffsarztes. Sie sagt, ihr schlechtes Gewissen sei jetzt größer als die Angst vor Repressalien durch ihre ehemaligen Kameraden. In der Nacht, in der Jenny stirbt, ist sie unter Deck. Als der Alarm losgeht, da hat sie sofort dieses Gefühl, es muss etwas mit Jenny sein. Sie will Jennys Krankenakte sichern, doch die ist schon weg.
An diesem Nachmittag hatte die Jenny zu ihr gesagt, wenn ich hier auf dem Schiff sterbe, interessiert das niemanden. Und dann sagt die Zeugin, sie hätte das dem Schiffsarzt gesagt, der hätte das aber abgetan. Und dann sei das für sie so bedeutsam gewesen, dass sie darüber ein Vermerk gefertigt hat und ihn in die Gesundheitsakte eingelegt hat. Aber von dem Vermerk haben wir keine Spur gefunden.
Die Zeugin würde vor Gericht aussagen, zum Beispiel, dass der Schiffsarzt lügt, wenn er sagt, er habe von Jennys Schlafproblemen nichts gewusst. Auch die Marine könnte zur Aufklärung beitragen, tut es aber nicht.
Warum nicht?
Die Fragen nach dem Wie und Warum habe ich natürlich auch gestellt. Der Marine, dem Werbeauftragten, dem Staatsanwalt. Aber leider keine Antworten bekommen, noch nicht einmal die, dass sie keine Antworten geben wollen. Den Bökens geht es genauso, aber irgendwann, da sind sie sicher, bekommen sie eine Antwort darauf, warum ihre Tochter am 3. September 2008 von der Gorch-Fock ins Wasser gestürzt ist. Und wenn es eine Verkettung unglücklicher Umstände war, wenn es einfach nur ganz, ganz großes Unglück war, sie wollen eine Antwort.
Almut Knigge über den Tod von Jenny Böken, die 2008 von der Gorch-Fock über Bord ging. So. Nun sind wir angelandet. Danke an Stefan Beuting, der die Geschichte von Holger Sander erzählt hat. Danke an Wilfried Erdmann, der uns von seiner ersten Weltumsegelung berichtet hat. Und danke an Almut Knigge für die Geschichte von Jenny Böken, die 2008 von der Gorch-Fock über Bord ging. Danke an Susanne Sitzler online und Andreas Räder in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Dieser Blauhelmsoldat ist eine Frau. Sie sehen, auch wenn Sie genau hingucken, über der linken Schulter liegt der Pferdeschwanz. Sie hat sich also selber im Blauhelm-Einsatz gemalt. Also jetzt nicht so im schicken weißen Kittel im Bundeswehrkrankenhaus. So.
Sie wollte also nicht mal Medizin irgendwo bei der Bundeswehr machen, sondern sie wollte zur Marine.
Also so eine Recherche wie zu dieser Geschichte habe ich selten erlebt. Zum einen war es natürlich sehr emotional, mit den Eltern von Jenny zu sprechen. Und zum anderen habe ich selten so viele Absagen auf Interviewanfragen bekommen wie zu dieser Geschichte. Keine offizielle Stelle wollte mit mir reden. Und wenn ich dann mal tatsächlich jemanden erreicht hatte, dann gab es auf ganz konkrete Fragen, wo man eigentlich nur Ja oder Nein sagen kann, immer nur die Antwort, dass man eben in der Öffentlichkeit nicht drüber reden will.
Wir waren halt nicht in der Lage, das anders denen weiß zu machen. Ne?
Die Geschichte von Holger Sander von Beule ist definitiv eine der Sorte Geschichten, die einen nicht mehr loslässt. Ich bin tief beeindruckt von Holger, wie er das da hinten verpackt. Ich bin tief beeindruckt von Jason, wie der sich reinhängt. Ich finde es auch toll, wie hier die Leute hinter ihm stehen, Geld sammeln, ihn nicht vergessen, ja, die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich würde mich freuen, wenn der Beitrag hilft, die Dinge zum Guten zu wenden. An dich, Holger, wenn du es hörst, ich denke an dich. Alles Gute.
D-Radio Wissen, 100.